caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
Me gusta el café. Por ejemplo, cuando está lloviendo es cuando se me antoja bastante.
El café tiene así un sabor muy rico. Yo tomo americano y capuchinos. Nada más.
Desde que tengo uso de la memoria, desde niño estoy acostumbrado al café.
Von den Bars in Berlin-Kreuzberg bis zu zapatistischen Internetcafés in Mexiko-Stadt, die Kaffeebohne erfreut sich weltweit ungebrochener Beliebtheit. Allen Gesundheitskampagnen und Wellness-Tipps zum Trotz, der schwarze Muntermacher belebt nach wie vor die Sinne und sorgt für unerschöpflichen Redeschwall. Viele Mythen ranken sich um die Entdeckung des Kaffeestrauchs. Angeblich sollen es die Ziegen des arabischen Königreichs Kaffas gewesen sein, die schon 800 nach Christi eine Vorliebe für den Busch mit den seltsamen roten Kirschen entwickelten. Und von da an dauerte es nicht lange, bis Mönche des heutigen Äthiopiens dem Geheimnis der hyperaktiven Vierbeiner auf die Schliche kamen. Anfang des 17. Jahrhunderts berichtete ein italienischer Entdecker bereits von einem faszinierenden Ritual der Türken, das man bis heute in Straßencafés, Burgerboden und Nobelrestaurants beobachten kann.
Sie besitzen ein Getränk von schwarzer Farbe. Sie trinken es so heiß, wie sie es vom Feuer nehmen. Sie trinken es in langen Zügen, als eine Art Köstlichkeit. Es wird geschlürft, während man mit Freunden spricht. Man wird kein Treffen finden, auf dem es nicht getrunken wird.
Doch der verführerische Duft lässt gerne vergessen, dass die Bohnen nicht alleine ihren Weg vom Strauch in die Tasse finden. Der Kaffee erzählt auch die jahrhundertealte Geschichte mühseligen Anbaus, von Sklaverei und handfesten Handelskriegen. Die Regenten in Äthiopien und im Jemen verkauften den Europäern lange Zeit und bereitwillig ihren Kaffee, hüteten sich aber, das dazugehörige Pflänzchen aus den Händen zu geben. Europäischen Strauchdieben gelang es Mitte des 17. Jahrhunderts dennoch, Kaffeesetzlinge in die Tropen zu entführen. In den amerikanischen Kolonien begann ein neuer Warenzyklus und noch heute erzählen viele Lieder vom harten Los der Arbeiter auf den Kaffeeplantagen.
Wenn die Sonne untergeht, werden die Schatten lang. Dann erklingt in der Stille der Kaffeeplantage ein trauriges Lied über die alte Mühle. In der Einsamkeit der Nacht erklingt es. Voll Liebeskummer, voll Trübsal trägt Sambo Manuel seine Bitterkeit. Die ganze Nacht malt er Kaffee.
Cuando la tarde languide se renace la sombra y la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece decir.
Während die Kaffeeplantagen in Mittel- und Südamerika rasch an Boden gewannen, dauerte es in Mexiko ziemlich lang, bis man mit dem Anbau der aromatischen Bohnen begann. Die Ökonomieprofessorin Christina Martinez forscht seit Jahrzehnten an der Autonomen Nationalen Universität in Mexiko-Stadt zu mexikanischem Kaffee. Sie erzählt, warum die Bohnen eher zögerlich ihren Weg nach Chiapas, Oaxaca, Veracruz und anderen Regionen Mexikos fanden.
En realidad, el café en México se introduce desde el siglo XIX.
Tatsächlich wird Kaffee in Mexiko erst seit dem 19. Jahrhundert angebaut. Ein mexikanischer Diplomat stellte die Idee vor und die ersten Plantagen wurden angelegt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts expandieren diese Plantagen, vor allem in den Händen von deutschen Einwanderern. Während des Zweiten Weltkriegs steigt dann die Nachfrage nach Kaffee. Der Aufschwung erfasst vor allem Brasilien und Kolumbien. Aber er schlägt sich auch in einer weiteren Vergrößerung der Anbauflächen in Mexiko nieder.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Kaffee neben Erdöl, dem anderen schwarzen Gold, zum zweitwichtigsten mexikanischen Exportprodukt. Der Staat begann schon in den 40er Jahren, den Kaffeeanbau zu fördern. Unter der Regierung von Präsident Lázaro Cárdenas wurde die Hälfte der Kaffeeplantagen in Ejidos, gemeinschaftlich genutzten Anbauflächen, umgewandelt. Doch trotz finanzieller und technologischer Unterstützung durch den Staat ändert sich am beschwerlichen Leben der kaffeeproduzierenden Familie nicht viel. Cristina Martinez.
Nunca se pensó en cambiar.
Nie wurde wirklich daran gedacht, die Ausbeutung des Bodens und der Handarbeit grundlegend zu ändern. Es ging nur darum, die Produktivität zu steigern und höhere Preise zu erzielen und immer schneller zu modernisieren.
Damals wie heute lebt ein Großteil der etwa 300.000 mexikanischen Kaffeepflücker und kleinen Produzenten in Armut. Mehr als 3 Millionen Menschen in Mexiko sind von den Erträgen des Kaffeeanbaus abhängig. Ein Geschäft, das in den letzten beiden Jahrzehnten immer risikoreicher geworden ist. Denn die mexikanischen Wirtschaftskrisen der 80er Jahren waren begleitet von einem Rückzug des Staates aus dem Kaffeehandel. Hatte das staatliche mexikanische Kaffeeinstitut in Mecafé Anfang der 80er Jahre noch die Hälfte der Kaffeeproduktion aufgekauft, interessierte es sich ein halbes Jahrzehnt später gerade noch für ein Zehntel der Ernte. 1990 wurde in Mecafé gänzlich aufgelöst und viele der in Kaffeegenossenschaften organisierten Produzenten oder kleine Familienbetriebe fanden sich unvorbereitet als Anbieter auf dem freien Weltmarkt wieder. Die Spekulation an den Kaffeebörsen in New York und London sowie die jährlichen Unterschiede der Ernteerträge sorgen für ständige Preisschwankungen. Kleinen, kapitalschwachen Produzenten fällt damit das Vorausplanen schwer. Zunehmend an Bedeutung verlor auch Anfang der 90er Jahre die Internationale Kaffeeorganisation, eine von den Anbauländern geführte Instanz der Vereinten Nationen. Obwohl die bürokratischen Strukturen der Organisation den Kaffeeproduzenten stets beträchtliche Zusatzkosten verursacht hatten, konnte bis dahin das weltweite Angebot an Rohkaffee zumindest einigermaßen im Interesse der Anbauländer verkauft werden. Da der freie und sprunghafte Weltmarkt nicht einmal mehr das prekäre Überleben sicherte, gaben viele der Kleinbauern den Kaffeeanbau auf. In Mexiko und Zentralamerika schlossen sich Kaffeepflücker dem Strom der Arbeitsmigranten an, die ihr Glück nördlich des Rio Bravo versuchten. Ein kleiner Teil der Produzenten aber fand in der Idee fair gehandelten Kaffee einen neuen Verkaufsweg, der ein sicheres Einkommen versprach. Unter Ausschluss der Coyote genannten Zwischenhändler und der etablierten Kaffeeindustrie sollten den Kleinbauern und Kooperativen höhere und stabilere Preise für ihre Ernten gezahlt werden. Eine wichtige Voraussetzung für die verkürzten Handelswege zwischen Produzenten und Kaffeetrinkern wurde jedoch bereits von indigenen und bäuerlichen Initiativen geschaffen, bevor man aus Europa und den USA Impulse fairen Handels sendete, meint Cristina Martinez.
Se intentó organizaciones independientes, las primeras que surgen ya en los 80 y 70 con las guerrillas.
Man versuchte, unabhängige Organisationen zu schaffen. Die ersten entstanden schon in den 60er und 70er Jahren mit den Guerillas. Die Bauern begannen sich selbst zu organisieren und man begriff sich erneut als ein Kollektiv. Und warum das alles anfing? Als Überlebensstrategie, um der lokalen Oligarchie zu trotzen. Und gleichzeitig bildeten sich auch in den entwickelten Ländern Organisationen, die sich für die Situation in unseren Ländern interessierten.
CFFDE trinkt nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank. Schmeckt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, darf das nicht lassen.
In den Ländern des Nordens versuchten religiöse, politische und studentische Gruppen, Modelle für einen gerechteren Handel mit Erzeugnissen aus den sogenannten Entwicklungsländern zu verwirklichen. Aber erst die Einführung spezieller Gütesiegel und der gesteigerte Verkauf fair gehandelter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Supermärkten machte den Fairtrade zu einer wirklich lohnenden Alternative. Auch günstige Transportwege mussten erst erschlossen werden, erzählt Anne Löwisch, Geschäftsführerin der Mitka GmbH in Berlin.
Die MITKA wurde 1986 gegründet von einigen entwicklungspolitischen Organisationen und Solidaritätsgruppen, um die sandinistische Revolution in Nicaragua zu unterstützen. Und da das ja für einzelne Soli-Gruppen viel zu aufwendig gewesen wäre, von der Logistik her und von den Kosten her, das selber zu machen, wurde die MITKA als so eine Art Importgemeinschaft gegründet, um das dann zu erledigen. Also es wird nach wie vor hauptsächlich Rohkaffee aus Nicaragua importiert, ein bisschen auch aus El Salvador. Und wir arbeiten mit kooperativen Verbänden, ja, unterschiedliche kooperativen Verbände, größere, kleinere.
In Mexiko, wo 1989 die holländische Organisation Solidaridad das Gütesiegel Max Havela und die Idee des fair gehandelten Kaffees eingeführt hatte, existiert inzwischen ein kleiner, aber wachsender Markt für alternativ geröstete Bohnen. Eduardo Rojo, Präsident des mexikanischen Verbandes für fairen Handel, ist stolz auf das wachsende Netzwerk von Produzenten, die ihre Agrarprodukte mit dem Siegel der Organisation vor allem in Mexiko verkaufen.
Wenn wir den heutigen Markt einmal genauer beleuchten, sieht man, dass hier in Mexiko inzwischen 10 fair gehandelte Produkte als Marken präsent sind. 9 davon sind Kaffee und eine ist Honig, die allesamt auf dem nationalen Markt gehandelt werden. Die Organisationen der kleinen Produzenten, die sich dem fairen Handel verschreiben, haben inzwischen ein Netzwerk gebildet, die Mexikanische Koordination kleiner Hersteller für fairen Handel. Das sind mehr als 50 Organisationen, die natürlich auch mit den Ländern des Nordens Handel treiben.
Der Verband versucht über spezielle Prämien, die kleinen Hersteller für eine demokratische Verwaltung der Produktionsstätten und ökologischen Anbauweisen zu belohnen. Der Anteil des fair gehandelten Kaffees in Mexiko ist weniger als 1%. Außerdem ist der Markt ständig darauf angewiesen, die an die Hersteller gezahlten Preise den Preisschwankungen des Weltmarkts anzupassen. Kein leichtes Unterfangen, wie Cristina Martinez feststellt.
De cualquier modo, todo el comercio mundial, justo o no justo, orgánico o no orgánico, está en el marco de...
Wie man es dreht oder wendet, der gesamte Markt für fair gehandelten Kaffee und Bio-Kaffee wird bestimmt vom konventionellen Kaffeehandel, strukturiert und gelenkt vom Großkapital, das weltweit die Ernten bewegt. Das ist beträchtlich, weil es soziale Konflikte schafft und den Kampf gegen die Armut erschwert. Und hier kommt die Organisation der Kleinbauern ins Spiel. Der Ausweg kann nur sein, sich den Regeln zu stellen, die einem der freie Markt aufzwingt, und die Verflechtung mit der Logik des Welthandels so gut wie möglich zu managen.
Aber die Universitätsprofessorin ist auch davon überzeugt, dass sich fairer Handel in diesem ungleichen Wettbewerb nicht ausschließlich durch gerechtere Preise ausdrücken darf. Die Kleinbauern und Kooperativen müssten auch befähigt werden, die Weiterverarbeitung des Kaffees selbst zu organisieren. Dieser Meinung ist auch Heriberto Cruz Gomez von der Kooperative Museo Café in Chiapas. Der Zusammenschluss indigener Gemeinde und Kleinbauern aus dem Biosphärenreservat Montes Azules in Chiapas organisiert alle Arbeitsschritte der Kaffeeproduktion und Vermarktung in Mexiko selbst.
Natürlich besteht die Kooperative nicht nur aus Kleinbauern, es gibt auch andere Arbeiter. Der Kaffee wird in Chiapas angebaut und die Ernte bringen die Produzenten selbst ein. Und hier kommt eine zweite Arbeitskraft ins Spiel, die Lastwagenfahrer, die in die indigenen Gemeinden fahren, um die Ernte abzuholen. Und dieser Kaffee wird dann nach San Cristobal gebracht, bereits geschält und getrocknet. Dort wird er dann geröstet. Und wir hier in Mexiko-Stadt bestellen dann normalerweise die Bohnen und mahlen sie selbst.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás.
Auch die zapatistischen Gemeinden aus Chiapas bauen Kaffee an, der von Unterstützungsorganisationen weltweit gehandelt wird. In Mexiko dagegen brüht zum Beispiel das gemeinschaftlich betriebene Internetcafé Palante in Mexiko-Stadt für seine Gäste den Kaffee einer zapatistischen Kooperative. El Bragano, einer der Betreiber des Cafés, sieht im Verkauf der rebellischen Röstware eine gute Möglichkeit, die politischen und sozialen Ziele der zapatistischen Befreiungsarmee zu unterstützen.
Wir glauben an fairen Handel, weil er eine Möglichkeit darstellt, die Arbeit zu fördern. Deshalb unterstützen wir die Kooperative Aismaelia. Und natürlich handeln wir politisch, denn der Kaffee kommt aus den zapatistischen Gemeinden. Und wir versuchen, unser Körnchen beizusteuern, indem wir ihren Kaffee verkaufen. Auf diese Weise unterstützen wir auch die selbstverwaltete Arbeit der Zapatisten.
Inzwischen gibt es aber auch viele Trittbrettfahrer, die im Namen der Guerilla aus Chiapas Kaffee anbieten. Außerdem werden die Gütesiegel seit einiger Zeit recht inflationär vergeben. Selbst die Kaffeekette Starbucks Kaffee schmückt sich inzwischen mit dem Max-Havela-Siegel, obwohl der Anteil fair gehandelten Kaffees bei Starbucks gerade mal 5% ausmacht. Aber auch einige der maßgeblich solidarischen Kaffeehändler sind ins Gerede gekommen, mehr am Wachstum als an den Regeln des Fairtrade interessiert zu sein. Solcher Kritik sieht Anne Löwitsch von der Berliner Importinitiative Mitka gelassen entgegen, denn hier lege man Wert auf eine transparente Preispolitik.
Die Mitka verkauft den Kaffee an die Gesellschafter der Mitka, also an diese verschiedenen Organisationen zum Selbstkostenpreis. Also Ziel der Mitka ist nicht, Gewinn zu machen, sondern möglichst kostengünstig, aber kostendeckend zu arbeiten. Und die Gruppen legen dann die Preise selber fest. Das ist auch zum Teil davon abhängig, ob die rein ehrenamtlich arbeiten oder ob die viele Angestellte haben, die zum Teil kommen da noch einfach Kosten für Informationsarbeit, die dazu gemacht wird, weil das ja auch ein großer Sinn ist, eben nicht nur den Kaffee zu verkaufen, sondern gleichzeitig über die Welthandelsstrukturen aufzuklären.
Der Fairtrade-Anteil des anregenden Heißgetränks macht heute im Verhältnis zu den Global Players der Kaffeeindustrie gerade mal 5% des Weltmarktes aus. Doch um unabhängig von den Launen der Kaffeebörse zu werden, wird den gerechten Kaffeehändlern auch künftig nichts weiter übrig bleiben, als den unfairen Großhändlern Konkurrenz zu machen und auf die eigenen Prinzipien zu pochen. Für den Bragano des Kaffeepalandes jedenfalls bleibt der faire Handel mit Kaffee weiterhin eine interessante Möglichkeit, die gesellschaftliche Emanzipation in Mexiko voranzutreiben.
Entonces es muy 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 importante la gente que apoya el movimiento, en este caso la de las comunidades.
Es ist ganz wichtig, dass die Leute diese Bewegung unterstützen, also selbstverwaltete Arbeit und fairen Handel. Das muss bekannter werden, auch all die Produkte, die außer Kaffee hergestellt werden. Die Näharbeiten der Frauen, die Hemden, Backwaren. Es gibt viele Formen selbstverwalteter Arbeit, nicht nur in den zapatistischen Gemeinden. Langfristig ist das ein Lernprozess, der uns helfen wird, selbstgenügsamer zu sein und nicht so sehr von den großen Unternehmen abzuhängen.
Pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café.